Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Allgemeinen Hochschulsports. Mein Name ist Rabea, ich bin studentische Hilfskraft beim AHS und werde euch heute durch eine weitere Folge unseres Podcasts führen. In der AHS-Podcast-Serie laden wir Expertinnen und Experten der JTU ein, um uns zu den Themen Bewegung, Stressmanagement, Ernährung und Gesundheit im Studium und am Arbeitsplatz auszutauschen. Diese Folge ist die dritte und letzte Folge unserer dreiteiligen Podcast-Serie Stressfrei ins Semester starten. Falls ihr die beiden anderen Folgen noch nicht gehört habt, könnt ihr sie entweder jetzt sofort oder im Anschluss auf unserer Website und Instagram hören. Viel Spaß mit dem dritten Teil. Heute können wir zum zweiten Mal Frau Dr. Kodebusch bei uns begrüßen. Vor einigen Wochen hat sie uns bereits zum Thema instrumentelle Stressbewältigung brauchbare Tipps geben können. Heute wollen wir uns dem Thema palliativ-regeneratives Stressmanagement widmen. Herzlich willkommen zurück, Frau Dr. Kodebusch.
Hallo und vielen Dank, dass ich noch einmal dabei sein darf.
Beginnen wir mit der großen Frage im Raum: Was ist überhaupt palliativ-regeneratives Stressmanagement? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, palliativ-regeneratives Stressmanagement ist erstmal so ein riesiges Wort. Letztendlich geht es dabei darum, an der Stressreaktion anzusetzen, also an dem, was Stress an Physiologie und Psychologie beeinflusst, um diese positiv dann letztendlich günstig für mich zu verändern. Es soll also darum gehen, dass ich wieder Regulation und Kontrolle gewinne, dass ich also unangenehme Stressgefühle, Angst, Ärger reduziere, dass ich angenehme Emotionen, Freude, Begeisterung, dass ich davon mehr bekomme. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Physiologie schauen, dann soll eben hier auch dieser physiologische Anspannungszustand letztlich reduziert werden. Und diese Ziele, also Regulation und Kontrolle zurückgewinnen, die kann man eben im Rahmen des palliativ-regenerativen Stressmanagements auf ganz verschiedenen Wegen verfolgen. Da gibt es kurzfristige Methoden, da gibt es langfristige Methoden. Und wenn wir jetzt vielleicht nochmal zurückgehen zu diesem Bild, ich packe meinen Rucksack für ein erfolgreiches stressfreies Semester, dann wäre es an dieser Stelle eine kleine Erste-Hilfe-Box, die wir mit in unseren Rucksack packen sollten.
Okay, danke schon mal für diesen Überblick. Ich habe jetzt in der Vorbereitung gesehen, dass es da auch irgendwie verschiedene Varianten gibt im palliativ-regenerativen Stressmanagement. Können Sie uns die vielleicht nochmal näher erläutern?
Genau, da geht es im Prinzip um diese kurzfristigen und langfristigen Strategien. Also es gibt einen ganz großen Topf von verschiedenen Techniken und Interventionen, die man dem palliativ-regenerativen Stressmanagement zuordnen kann. Und die lassen sich eigentlich am besten sortieren, wenn man einmal nach kurzfristig wirksamen und nach langfristig wirksamen schaut. Und diese kurzfristig wirksamen Strategien, die dienen eben einer ganz kurzfristigen, im Moment ansetzenden Erleichterung. Das ist letztlich das, was unter dem Begriff Palliation gemeint ist. Und da geht es darum, eine ganz akute, jetzt im Moment nicht belastende Stressreaktion zu reduzieren. Dieses Ziel hier kann ich auf ganz unterschiedlichen Wegen erreichen. Es kann darum gehen, mich einfach abzureagieren, zum Beispiel auch beim Sport. Es kann hilfreich sein, ganz bewusst zu atmen, mir etwas Gutes zu tun, was auch immer das sein mag. Also das sind alles Techniken, die ganz im Moment verortet sind. Wenn wir jetzt jedoch auf diese langfristigen Erholungsstrategien schauen, dann geht es eben dabei darum, dass ich langfristig mich entspanne, dass ich also insgesamt von meiner Grundanspannung her reduziert bin. Und da kann man das gut damit vergleichen, dass wir so eine Art seelisches Immunsystem aufbauen wollen, dass wir also einen Puffer aufbauen, dass wenn ich in einer anstrengenden Situation für mich bin, dass ich dann einfach nicht so stark mit einer Stressreaktion reagiere. Das ist also dann der Teil der Regeneration. Und auch hier gibt es ganz vielfältige Verfahren, wie ich dieses Ziel erreichen kann. Einmal ist es eine Möglichkeit, regelmäßig ein Entspannungsverfahren durchzuführen, aber regelmäßig Sport zu treiben. In der Sportart, die mir einfach liegt und Freude bereitet, kann man hier genauso gut zuzählen. Wenn ich ein Hobby habe, was mir viel Freude bereitet, Malen, Nähen, was auch immer, Angeln oder auch Golf spielen, auch dann ist das möglicherweise für mich der längerfristigen Erholung dienendes Verfahren. Und das ist aber ganz generell keine ganz fixe Einteilung. Also es gibt einige Techniken, zum Beispiel wenn wir auf die Entspannungsverfahren schauen, die lassen sich sowohl den kurzfristigen, aber auch den langfristigen Strategien zuordnen.
Okay, das heißt, es gibt diese Unterteilung und Sie haben ja jetzt auch schon einige Beispiele genannt, die der kurzfristigen und der langfristigen Erholung dienen. Können Sie uns ein konkretes Beispiel geben für ein kurzfristiges Entspannungsverfahren? Sie hatten da, glaube ich, vorhin zum Beispiel ganz bewusst Atmen genannt.
Genau, grundsätzlich sind Entspannungsverfahren ein ganz weites Feld, auch wenn wir uns jetzt eben auf so kurzfristig wirksame Techniken fokussieren wollen. Und da würde ich eben gerne die Atemübungen herausgreifen und in unseren Rucksack, um zurück zu diesem Bild zu kommen, eine kleine Sauerstoffflasche packen. Die Atmung ist einfach etwas, was wir immer dabei haben. Und deswegen ist es schön, mit dieser Atmung auch bewusst zu arbeiten, wenn es darum gehen soll, dass ich mich entspannen möchte. Und die Atmung ist eigentlich in allen Entspannungsverfahren ein Bestandteil, aber es gibt eben auch spezielle Entspannungsübungen, die auf die Atmung fokussieren und wo die Atmung dann also der zentrale Baustein ist. Und der Hintergrund ist dabei, dass unsere Atmung in der Regel im Autopilot funktioniert. Das heißt, unsere normale alltägliche Atmung ist in der Regel ganz flach oben im Brustkorb. Und wenn ich dann in einer Stresssituation bin, dann wird die Atmung oftmals auch noch schneller. Das heißt, ich habe so eine ganz flache, hochfrequente Stressatmung. Und da haben wir einfach dieses physiologische Problem, sage ich einmal, dass das eine Atmung ist, die vom sympathischen Nervensystem innerviert wird, wo es also auch das körperliche Erleben gibt, okay, das ist jetzt gerade eine stressige Situation. Und da wollen wir ganz gezielt ansetzen und die Atmung verlangsamen, die Atmung tiefer werden zu lassen. Und da haben wir dann eben den physiologischen Hintergrund, dass eine langsame, auf die Ausatmung fokussierte Ausatmung parasympathisch innerviert ist, sodass der Körper da insgesamt in dieses Set reinkommt. Es ist gerade alles gut. Es ist eine Ruhesituation für mich. Und wenn wir uns jetzt den Atemübungen etwas zuwenden wollen, dann gibt es da auch nochmal unterschiedlich komplexe Übungen. Es gibt einige, die sind relativ einfach umzusetzen und schnell erlernbar, und dann gibt es andere, die sind etwas komplexer, und da ist dann auch oft der Übergang hin zu Meditation sehr fließend. Und an eine Einstiegsübung, an die ich da denke, das ist die Übung verlängerte Ausatemlänge. Bei dieser Übung geht es darum, dass wir beim Einatmen 1, 2 zählen und beim Ausatmen 1, 2, 3. Das heißt, wir haben, wie wir vorhin ja gehört haben, eine Verlängerung der Ausatemlänge. Also wir atmen etwas länger aus, als wir einatmen. Und diesen Zyklus, einatmen 1, 2, ausatmen 1, 2, 3, den würde man im Rahmen der Übung etwa 10-mal durchlaufen. Und wenn man jetzt vielleicht damit anfängt und noch nicht so viel Vorerfahrung bei dem Durchführen von Atemübungen hat, dann ist es oft ganz hilfreich, wenn man sich einfach eine Hand oben auf den Brustkorb legt und eine Hand auf den Bauch. Und diejenigen, die zuhören, die können das vielleicht auch einfach gerade ausprobieren. Und dann würde man im Prinzip beim Einatmen erst einmal die Hand, die auf dem Brustkorb liegt, anheben. Also einatmen 1, 2 und dann so in den Bauch hinein. Und dann langsam das Ausatmen beginnen. Zuerst die Hand auf dem Bauch absinken lassen. 1, 2, 3. Das ist so ungefähr das Tempo, in dem man das machen würde. Und dann, wenn man so ein bisschen diese Logik verstanden hat, wie geht denn das eigentlich mit diesem Bewusstatmen? Das ist vielleicht erstmal ein bisschen seltsam, wenn man darin keine Erfahrung hat, also diese Atmung so bewusst zu steuern. Aber meiner Erfahrung nach gelingt das eigentlich sehr, sehr gut und man findet da schnell rein und dann braucht man auch die Hände vielleicht gar nicht mehr unbedingt. Und das Schöne an dieser Übung ist einfach, dass ich die überall einsetzen kann. Wenn ich vielleicht weiß, ich bin jemand, der ist innerhalb einer Prüfungssituation schnell gestresst, dann kann ich diese Übung auch da einsetzen. Das kann ich machen, wenn ich vorm Hörsaal stehe oder in Corona-Bedingungen, wenn ich vor meinem Rechner sitze und darauf warte, dass es irgendwie losgeht. Ich kann das aber auch in der Prüfung machen. Und das sowohl in Präsenzprüfungen wie auch in Online-Prüfungen. und auch vielleicht sogar in der mündlichen Prüfung, weil das einfach niemand mitkriegt. Das wäre vielleicht bizarr, sich jetzt in so einem Setting in den Yogaschneidersitz zu setzen oder ähnliches, aber so eine Atemübung, die kann man da jederzeit dann einfließen lassen mit der Idee, wenn ich merke, da kommt jetzt eine Nervosität, ganz schnell mich durch so eine Atemübung einfach wieder runterzuholen. Damit das in so einer stressigen Situation aber dann auch funktioniert, sollte man das natürlich erstmal üben, wenn man eher entspannt ist. Damit das dann auch funktioniert, wenn man die Übung tatsächlich auch mit einer bestimmten Funktion, mit einer bestimmten Zielsetzung einsetzen möchte.
Ja, danke schön schon mal dafür. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das auch für mich zu nutzen in stressigen Situationen. Und wie Sie sagen, ich finde es total schön, dass man die Atmung immer dabei hat und das praktisch unabhängig von dem Ort machen kann. Jedes Mal, wenn man merkt, man ist gerade gestresst. Wie unterscheiden sich denn jetzt dahingehend die langfristigen Entspannungsübungen?
Die langfristigen Entspannungsübungen, die sind einfach etwas komplexer und folgen in der Regel einem ganz standardisierten Ablauf. Das, was viele vielleicht kennen, Yoga als ein bewegungsbezogenes Entspannungsverfahren, lässt sich hier einordnen. Ebenso aber auch Meditation und autogenes Training. Und ich habe jetzt im Vorfeld überlegt, was ist denn auch vielleicht ein langfristiges Entspannungsverfahren, was man sich gut im Selbstmanagement alleine zu Hause beibringen kann. Dann wäre da die progressive Muskelrelaxation letztlich zu nennen. Die ist bekannt unter der Abkürzung PMR und auf die würde ich heute gerne dann den Fokus legen und in unserem Rucksackbild dafür quasi eine Isomatte mit in den Rucksack packen. Diese PMR ist ein Entspannungsverfahren, das wir in der Psychologie schon seit vielen Jahrzehnten erfolgreich einsetzen. Und wir wissen einfach, dass das ein sehr stabiles, gut funktionierendes Verfahren ist, von dem nahezu jeder profitiert. Es zeigt sich eigentlich, dass alle, die es auch tatsächlich durchführen, die also zu Hause dann auch üben, auch wirklich einen Nutzen von diesem Verfahren für sich erkennen können. Und wenn wir uns jetzt nochmal kurz angucken, wie diese PMR funktioniert, dann hat die zwei ganz zentrale Grundannahmen. Und diese Grundannahmen sind zum einen, dass mentale Ruhe auch zu einer Entspannung der Muskeln führt und dass auf der anderen Seite aber eine Entspannung der Muskeln auch zu mentaler Ruhe führt. Und aus der Annahme dieser wechselseitigen Beeinflussung baut sich dann eben die gesamte Abfolge der PMR dann auch auf.
Okay, das klingt erstmal sehr gut. Wie genau funktioniert denn die progressive Muskelrelaxation dann im Detail? Also wie und wo wirkt sie dann auf meinen Körper? Wo merke ich diese Wechselwirkung?
Die PMR läuft so ab, dass wir den Körper in verschiedene Muskelgruppen einteilen. Und dass wir diese Muskelgruppen dann jeweils nacheinander anspannen und entspannen. Also wie ich gerade von diesen Grundannahmen gesprochen hatte, dass diese Grundannahmen, dieses Wechselspiel anspannen, entspannen, das zieht sich durch die gesamte Übung hindurch. Und wir beginnen bei den Händen, gehen dann über zu den Beinen, zur Rumpfregion und schließlich zum Kopf. Und wir beginnen aber immer mit der dominanten Hand. Das ist dann bei Rechtshändern im Prinzip die rechte Hand. Und das würde so ablaufen, dass man zunächst die Hand zur Faust ballt, diese Anspannung für einen Moment hält und es dann wieder löst. Und diese erste Übung ist letztlich auch direkt eine, wo man gut zeigen kann, worum es nicht geht bei der PMR, nämlich nicht um Kraft. Wenn ich also jetzt meine Hand zur Faust balle, dann nicht so, dass sich meine Fingernägel in meine Handfläche bohren und auch nicht so, dass sich mein Handrücken so weißlich verfärbt, sondern es soll eine Anspannung, aber eine lockere Anspannung sein, bei der ich eben auch weiter atme. Das ist ganz wichtig. Und das halte ich für einige Sekunden. Und wenn ich das dann gelöst habe, dann spüre ich in diese Entspannung hinein, bleibe also für einen Moment bei dem Gefühl der entspannten Hand und würde dann zu der nächsten Muskelgruppe übergehen. Das wäre dann der Arm. Ich würde also den Oberarm so anwinkeln, um meine Oberarmmuskulatur anzuspannen und auch dann für einen Moment halten, weiteratmen, nicht verkrampfen und wieder lösen. Das ist dann schon das zentrale Prinzip. Immer anspannen und entspannen. Und das Einzige, was einfach am Anfang nur ein bisschen knifflig ist, ist, dass ich ein Gefühl dafür entwickle, was soll ich bei diesen einzelnen Muskelgruppen machen. Das ist bei der Faust irgendwie nochmal ganz offensichtlich vielleicht. Und dann gibt es aber eben Übungen auch zum Gesicht oder auch zu den Füßen. Da weiß ich vielleicht nicht so direkt, was soll ich da machen. Und wenn ich mich das aber ein paar Mal gemacht habe, dann funktioniert das in der Regel ganz gut. Und ich glaube, dass es eben auch einfacher ist, wenn man sich eine Anleitung dazu anschaut. Also es gibt auch viele bildliche Anleitungen für die PMR. Ich glaube, das ist dann eher schwieriger. Es ist, glaube ich, leichter, wenn man gesagt bekommt, und jetzt hier ziehst du deine Zehen an und drückst deine Hacken in den Boden. Und da möchte ich noch einmal auf unsere Homepage verweisen, uni-gießen.de/stressberatung. Da gibt es einen Link zu unseren Online-Beratungsmodulen. Eines davon ist Entspannungsverfahren und innerhalb dieses Moduls findet sich eben auch eine Audioanleitung, mit der man dann selbstständig zu Hause die PMR erlernen kann und auch die Atemübung, die wir vorhin hatten. Auch wenn die deutlich simpler ist, ist dort nochmal mit einer Audioanleitung vertreten und auch da ist es, glaube ich, hilfreich am Anfang, wenn man das mit einer Unterstützung üben kann. Und wenn man jetzt zu Hause anfängt zu üben, dann ist es im Prinzip wichtig, dass man sich erstmal Zeit nimmt, die Langversion zu üben. Wenn man vielleicht so ein bisschen auch im Internet schaut oder bei YouTube, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Anleitungen. Viele von denen sind auch wirklich gut. Also wenn man es zum Beispiel eher mit Musik im Hintergrund mag, dann kann man einfach mal so ein bisschen recherchieren, was einem da gut gefällt. Man sollte dann aber darauf achten, tatsächlich zu Beginn eine Langversion zu machen, wo die Muskelgruppen tatsächlich nach und nach durchgegangen werden. Es gibt nämlich auch eine Kurzversion, wo man dann Muskelgruppen zusammenfasst. Das ist ähnlich wirksam und genauso ein tolles Verfahren. Man sollte aber eben erst Experte in der Langversion sein. Also wirklich alle Muskelgruppen jetzt mal rein von der Koordination gut beherrschen, bis dass man das verkürzt. Wenn ich so eine Langversion der PMR mache, dann dauert das je nach Anleitung meist so 20 bis 25 Minuten. Die Kurzversion oft nur so knapp über 10. Und dann haben viele Studierende so den Ansatzpunkt, ja, ich mache einfach die kürzere, weil dann bin ich schneller fertig und dann kann ich auch vielleicht schneller was anderes machen, lernen oder wie auch immer. Das wäre dann nicht so ganz der ganz optimale Ansatzpunkt, sondern dann würde ich hier einladen wollen, sich die Zeit zu nehmen, auch 20 Minuten entspannen zu dürfen. Das ist ja nicht ein Wettbewerb darin, wie schnell man sich entspannen kann. Das hilft dann manchmal, sich das einfach bewusst vor Augen zu führen und zu sagen, nee, das ist in Ordnung, auch wenn das jetzt 20 Minuten dauert. Und das, was wir so empfehlen, ist, dass jeder etwa 2 bis 3 Mal die Woche zu Hause diese PMR üben würde. Es hat sich gezeigt, dass nach 2 bis 3 Mal die Woche dieser Effekt auf unsere Stressbelastung, auf unsere Stressreaktion eben so günstig eintritt, wie wir das wollten, dass wir also generell in unserem Anspannungsniveau etwas reduzierter sind. Und auch hier würde ich sagen, erstmal am besten üben, wenn ich in so einer Phase der Entspannung bin oder einer nur moderaten Anspannung, aber eben nicht von mir erwarten, 3 Tage vor der Prüfung, ich bin total aufgeregt, da war doch jetzt neulich mal so eine PMR, ich mach das. Je nachdem, was ich für eine Vorerfahrung habe, mag das auch in so einer Hochstresssituation funktionieren. So ein Kaltstart quasi, aber vielleicht nicht bei jedem. Und dann bin ich frustriert und dann denke ich, nee, diese PMR, die bringt ja nichts. Und dann stelle ich mir quasi selber ein Bein, indem ich mir dieses günstige, so wirksame Entspannungsverfahren selber vermiese, einfach weil ich eine Situation gewählt habe, in der es dieses Entspannungsverfahren vielleicht auch wirklich schwer hatte. Also von daher am besten, jetzt in so einer frühen Phase des Semesters, wo idealerweise dann, wenn wir jetzt mal an Prüfungsdruck denken, die Stressbelastung eben auch noch nicht so hoch ist, da anfangen, sich ein Entspannungsverfahren anzueignen, um dann davon profitieren zu können, wenn gen Semester, jetzt mal vorausgesetzt, ist so der übliche Verlauf von Prüfungen, dann auch darauf zurückgreifen zu können.
Okay, ja, ich denke, das verdeutlicht auch nochmal diesen Aspekt, dass es eine langfristige Entspannungsübung ist und dass man eben ein bisschen Vorlaufzeit braucht, bis sie wirklich wirkt und bis man da die Früchte erntet sozusagen.
Ganz genau.
Okay, Sie hatten gesagt, dass man am Anfang am besten mit der Langversion übt und diese Langversion ist auch die Version, die auf Ihrer Website ist, richtig?
Genau.
Okay, super. Das heißt, wir haben jetzt gerade gehört, wie das funktioniert oder wie das auf unseren Körper wirkt. Und wenn der Podcast jetzt gleich vorbei ist, dann kann man am besten einfach direkt mal online gehen und es ausprobieren. Okay. Gibt es denn neben diesen standardisierten Verfahren auch noch weitere? Also was würden Sie Studierenden noch empfehlen?
Letztendlich gibt es eine Vielzahl an alltäglichen, schönen, regenerativen, entspannenden Dingen, die wir für uns tun können und die dann eben sowohl einen kurzfristigen Effekt haben, aber auch sich langfristig darauf auswirken, dass ich in meiner Anspannung reduzierter bin. Und da geht es häufig darum, den Blick für das Alltägliche zu schärfen. Wenn wir so in unserem Alltag sind, dann ist es oft so, dass wir gar nicht mitbekommen, was ist denn in meinem Alltag per se schon schön. Und wenn ich dann hergehe und mal ganz bewusst mich frage, was kann ich mir Gutes tun, was bietet sich in meinem Alltag an oder was ist in meinem Alltag sowieso eigentlich schon auch schön und Gutes für mich, dann finde ich in der Regel auch jede Menge. Wir können sicherlich annehmen, dass in den meisten Tagen sich ganz natürlich bestimmte Erlebnisse, bestimmte Situationen finden, die, wenn ich sie mir bewusst mache, auch entspannend und wohltuend für mich sind. Hier gilt tatsächlich die Maxime, Genuss ist alltäglich. Ich muss nur sehen, was da Genussvolles in meinem Alltag darauf wartet, wahrgenommen zu werden. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein und da geht es dann auch wieder darum, was bin ich für ein Mensch und was gefällt mir. Das kann ein Vollbad sein, das kann ein Kaffee, vielleicht schön mit Milchschaum sein, das kann aber auch das Vogelgezwitscher morgens auf dem Weg zur Uni sein, das kann jetzt gerade im Frühling, wenn es alles anfängt zu blühen, das kann ein Fliederbaum bei mir im Vorgarten sein oder was auch immer, was mir eben gut gefällt. Es kann auf der ganz anderen Seite aber auch das genussvolle Gucken eines Fußballspiels, wo dann hoffnungsvollerweise meine favorisierte Mannschaft auch gewinnt, sein. Also ne, damit möchte ich einfach verdeutlichen, das ist was ganz Individuelles. Und es gilt, aus so einem Autopilot rauszukommen, wo man das alles einfach so über sich ergehen lässt und sich bewusst zu machen, was ist jetzt gerade schön? Und dann habe ich einen bewussten Moment, kann das genießen und dann ist es auch was Wohltuendes für mich. Etwas, was da oft hilfreich ist, ist sich am Ende des Tages zu fragen, was war denn heute schön? Dass ich mir also am Abend bewusst Zeit nehme, den Tag Revue passieren zu lassen und zu gucken, was gab es denn vielleicht heute an drei schönen Dingen, die mir gut getan haben, die ich genossen habe. Das sollte man tatsächlich möglichst täglich machen, weil morgen Abend weiß ich schon nicht mehr, was denn heute Morgen irgendwie nett war oder das Sitzen mit den Kommilitonen in der Mittagspause in der Sonne, das ist dann schon wieder so weit weg. Aber am Abend, rückschauend auf den vorherigen Tag, das gelingt ganz gut. Wenn ich so damit anfange, mich zu fragen, was war denn heute schön, da also ein besseres Bewusstsein aufbauen möchte, dann ist es oft hilfreich, sich das zu notieren. Entweder in seinen Kalender einfach drei Stichpunkte zu machen oder sich vielleicht auch ein schönes Heft extra dafür anzulegen. Ich hatte auch schon mal jemanden in der Beratung, der hat sich so ein großes Bonbonglas besorgt und hat da immer für jede schöne Sache des Tages einen kleinen Zettel reingeworfen, um dann, ich glaube anfangs tatsächlich wöchentlich und später in Momenten, wo es ihr nicht gut ging, das nochmal so auszupacken und zu gucken, ach stimmt, da war ja das und dann hat sie sich oft auch zurückerinnert und dann wurde aber vor allen Dingen auch nochmal klarer, das ist gerade alles gar nicht so mistig und das ist gerade nicht alles nur ätzendes Lernen für die Uni, sondern da war ja auch noch das und das und das. Und dann geht es tatsächlich darum, dass diese vielen kleinen Einzelerlebnisse auch dazu beitragen, dass es mir besser geht, dass ich insgesamt entspannter bin. Das ist dann dieses Prinzip, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Jedes kleine Erleben erscheint so mini, aber in der Summe macht es dann für mich schon auch einen Unterschied. Sodass es da vielleicht nochmal ein abschließender Tipp einfach ist, darauf zu gucken, was ist Schönes in meinem Alltag? Und dann wird sich da ganz schnell ein geschärfter Blick einstellen, dass man gar nicht mehr so lange grübeln muss, was heute denn schön war, sondern das fällt einem direkt ein. Und wenn das gerade Thema ist, dann ist man natürlich auch verlockt, das ein oder andere extra Schöne einzubauen. Und dann tut man sich natürlich auch wiederum etwas Gutes. Sodass das palliativ-regenerative Stressmanagement tatsächlich ein Bereich ist, der eben so ganz, ganz standardisierte Entspannungsverfahren, kurzfristige wie langfristige, aber zu einem großen Anteil auch Alltägliches mit umfasst, was ich dann einfach ausbauen kann oder für mich einfach mehr ins Bewusstsein rücken kann. Und dann hat es für mich einen anderen Stellenwert und kann mehr dazu beitragen, dass ich hinsichtlich meiner Stressbelastung davon profitiere.
Okay, das heißt, es gibt super viele Bereiche und Werkzeuge, die man zur Hand nehmen kann, je nachdem, was zu einem passt. Und ich fand jetzt Ihren Abschluss sehr, sehr schön, den Blick für die schönen Dinge schärfen. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss für den heutigen Podcast. Frau Dr. Kordebusch, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren erneuten Besuch in unserem Podcast, Ihre Zeit und die vielen wertvollen, tollen Tipps, damit wir stressfrei durch das Semester kommen. Ich fand es super interessant, mich nochmal detailliert mit dem Thema Stress und Stressbewältigung auseinanderzusetzen und einzelne Bereiche besser kennenzulernen. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Ihre Kollegin Frau Maul, mit der Sie diese dreiteilige Podcast-Serie konzipiert haben.
Gerne.
Das war unser heutiger AAS-Podcast und wir würden uns wie immer sehr über euer Feedback freuen. Falls ihr also Lust habt, eure Gedanken zu dieser Folge mit uns zu teilen, schreibt uns gerne eine Mail oder kontaktiert uns auf Social Media. Ansonsten bleibt mir nichts anderes, als mich zu verabschieden. Bleibt gesund und fit und bis bald.